Wenn man sich viel mit einem Thema beschäftigt hat, ist mal das Problem, wie sorgt man dafür, dass man jetzt nicht gefühlte 8 Stunden darüber redet? Ich versuch's. Der Grund, warum ich mich sehr intensiv mit dem Thema, was ist Sünde, was ist Beichte, was ist Bekennen, beschäftigt habe, ist, bei uns in der katholischen Kirche ist das Thema Beichte wirklich auf den Hund gekommen. Also ich habe viel Beichte gehört in meinem Leben, weil ich viel in Gemeinden gearbeitet habe, in Kirchen gearbeitet habe. Und was wir daraus gemacht haben im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, ist dieses Ich habe, ich habe, ich habe. Ne? Also ich habe nicht immer die Wahrheit gesagt, ich bin unandächtig im Gebet, ich war nicht in der Messe, weil ich krank war. Also die ganze katholische Kleinkriminalität. Man kommt sehr schnell an den Punkt, und ich glaube, das haben viele Leute auch dann für sich irgendwann mal klargekriegt und haben aufgehört hinzugehen, das kann nicht das sein, worum es in unserem Glauben geht. Also dafür ist auch sicher keiner am Kreuz gestorben. Und das war der Grund, wo ich gemerkt habe, wir müssen runter von diesem Ich habe, ich habe, ich habe. Wir müssen überhaupt gucken, was sollen wir überhaupt bekennen? Wofür ist überhaupt dieser Raum da? Dieser Raum von Beichte und Bekennen. Und darum, ich vermute, ihr habt schon auch andere Impulse zu dem Thema gehabt. Und es ist schon alles gesagt, aber halt noch nicht von jedem. Darum von mir noch eine kurze Definition davon. Was ist denn jetzt eigentlich diese Sünde, die man da bekennen soll? Und meine Behauptung ist, die ich euch zur Prüfung vorlege, weil weiter traue ich mich nicht. Sünde ist erstmal keine moralische Fehlleistung, sondern Sünde ist das Leben aus der Angst um sich selbst. Die moralischen Fehlleistungen kommen aus unseren verfehlten Strategien, mit dieser Angst umzugehen. Ne? Ihr kennt das, Adam, Eva, Garten. Die Schlange, die da rumkreucht und fleucht, die ist nicht das böseste Tier im Garten, die ist das klügste Tier. Und das klügste Tier stellt eine kluge Frage. Gott macht eine Riesenshow daraus, was er euch liebt, aber er gönnt euch diesen Baum in der Mitte nicht. Habt ihr euch mal überlegt, warum? Und ein kluges Tier hat eine kluge These. Der hat Angst vor eurer Konkurrenz. Denn er weiß, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist eine beängstigende Perspektive. Wenn der Chef der Show nicht auf meiner Seite ist, dann habe ich ein Problem. Also versuchen die Menschen, sich sozusagen konkurrenzfähig zu machen. Und das ist die Strategie mit dieser Angst, was ist, wenn Gott gar nicht für mich ist? Was ist, wenn der gar nicht so auf mich schaut, wie ich das immer gedacht habe? Das ist eine schlechte Strategie, damit umzugehen. Ich mache mich konkurrenzfähig. Und den ganzen Rest, den kennt ihr alle, ne? So, die Schlange war es, die Frau war es, es waren immer alle anderen und dann versteckt man sich vor Gott, weil jetzt hätte der ja richtig Grund, sauer zu sein. Und die Vertreibung aus dem Paradies ist keine Strafaktion, das ist wirklich ein Gnadenakt. Guck sie dir an, die sind kreuzunglücklich, die trauen sich gegenseitig nicht mehr, die trauen mir nicht, die trauen der Schöpfung nicht. Wenn die jetzt vom Baum des Lebens essen, leben die ewig in diesem Zustand. Das machen wir nicht. Wir bringen die jetzt erstmal aus der Gefahrenzone und dann lassen wir uns was mit Erlösung einfallen. Und die ganze Heilsgeschichte ist ein Gott, der den Menschen hinterherrennt und sagt, ich würde gerne mit euch Gemeinschaft haben, wenn ihr mal stehen bliebet. Und die Menschen, die vor ihm herrennen und sagen, ja, aber du hast böse geguckt. Und das ist, glaube ich, wir tun uns unglaublich schwer damit, Gutes zu glauben. Ein Lob, wahrscheinlich hat jeder hier schon mal die Erfahrung gemacht, das hält nur so und so lange, aber wenn uns jemand kritisiert, da kauen wir richtig lange dran rum. Uns fällt das schwerer, Gutes zu glauben. Und von daher würde ich sagen, eben Sünde ist wirklich diese Angst, ich bin nicht genug, ich werde nicht geliebt, ich weiß nicht, ob ich es wert bin. Ich gucke mich an und sehe nicht wirklich etwas, was andere mögen könnten. Ich habe Angst vor dem, was vor mir liegt. Und ihr merkt schon, das ist keine moralische Fehlleistung. Das ist eine sehr, sehr unglückliche Situation. Und aus dieser sehr, sehr unglücklichen Situation, aus dem Verhältnis dazu, kommen oft moralische Fehlleistungen, weil man eben irgendwie versuchen möchte, irgendwie da rauszukommen und nicht alle Versuche sind gleich klug. Das vielleicht einfach mal so als Grundkonzept, weil ich das für wichtig halte, damit man aus diesem Ich habe, ich habe, ich habe rauskommt. Weil ich die Erfahrung auch mache, dass Leute zu mir kommen in den Beichtstuhl und sagen, Pater Wiedenhaus, ich bin 80, da macht man nicht mehr viel. Und ich sehe das nicht wirklich als meinen Job an, zu sagen, naja, kommen Sie. Und das stimmt ja auch. Also, ich kann natürlich jetzt das Raster so fein machen, dass alles irgendwie noch eine Fehlleistung ist, aber ja Quatsch, das ist ja auch gar nicht mein Job. Spannend wird es, wenn ich die einfachste Frage stelle und die gleichzeitig die wichtigste in der Beichte ist. Wie geht's Ihnen? Gerade bei den Älteren kommt dann, wissen Sie, mein Mann ist gestorben. Und meine Kinder kommen nicht zu Besuch. Ich hätte das gern gesehen, dass die Enkel getauft werden, aber meine Kinder legen da keinen Wert mehr drauf. Ich frage mich, habe ich was falsch gemacht in der Erziehung? Ich sitze ziemlich viel alleine rum. Ich weiß nicht, was kommt. Ich habe manchmal Angst und weiß nicht, ob ein Christ die haben darf. Und bin manchmal ganz ratlos. Das ist die eigentliche Beichte. Und darum bin ich so ein großer Fan davon. Weil das ein ganz, ganz geschützter Raum ist, wo diese Dinge zur Sprache kommen können. Denn es gibt, nicht zuletzt leider auch von Christen, diese etwas moralische Überheblichkeit über die Leute. Ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind, aber sie werden gerne erwähnt. Also die Leute, die ja denken, dass sie nichts falsch machen. Die Leute, die ja gar nicht auf die Idee kämen, ihre Schuld zu bekennen und. Die Leute, die denken, sie müssen nicht erlöst werden und so weiter. Totaler Blödsinn. Die Leute wissen sehr wohl, was in ihrem Leben nicht stimmt. Sie haben bloß keinen Raum, wo sie darüber reden dürfen. Mein Bruder arbeitet in einer Managementposition. Da wird man nicht daran gewöhnt, Fehler zuzugeben. Weil das ist ein Haifischbecken. Und dieses Haifischbecken im beruflichen Leben wirkt sich auch darauf aus, wie wir die restlichen Bereiche unseres Lebens angucken. Dass wir uns immer weniger trauen zu sagen, sagt mal Leute, geht euch das morgens auch so, dass ihr in den Spiegel guckt und euch denkt, nicht schon wieder du? Wir haben keine Kultur, die dazu ermutigt, Fehler zuzugeben. Weil wir in einer Konkurrenzkultur leben. Und von daher, wenn wir über Bekenntnis reden, und darum finde ich die Koppelung so klug zu sagen, lasst uns über Bekenntnis reden, lasst uns über Beichte reden. Wenn wir über das Bekennen reden, wenn wir darüber reden, über die eigenen Dunkelheiten im Leben, ich nenne es mal so, zu sprechen, dann müssen wir auch über den Raum reden, wo das stattfinden kann. Denn das macht man nicht so. Das macht man nicht beim ersten Kaffee. Das macht man auch nicht mit jemandem, nur weil der gerade irgendwie eine Stola um den Hals hängen hat oder irgendwie einem Priester ist oder sonst irgendwas. Denn meine Behauptung ist, dass das keinen Ort zu haben, wo man über die eigenen Ängste, auch über die eigene Schuld, über die eigenen Dunkelheiten und Unsicherheiten reden kann, ist ein Weg in eine sehr, sehr lange Dunkelheit. Ist ein Weg in ein sehr, sehr unglückliches Leben. Weil der Effekt ist, dass man merkt, es gibt einen immer größer werdenden Teil in meinem Leben, den ich vor den anderen verborgen halte. Und das ist keine gute Situation. Weil man weiß darum und man merkt, all die Anerkennung, die mich trifft, ne? Wenn Leute sagen, bist ein feiner Kerl, würde ich gerne glauben, aber es gibt ja noch dieses Kellergeschoss bei mir und das kennen die ja nicht. Wenn die das kennen würden, dann wäre Ende mit bisschen feiner Kerl. Ist totaler Quatsch, aber das wird immer mehr zur Selbstwahrnehmung. Was im Bekennen passieren kann, ist, dass man sich vollständig anerkannt weiß. Nicht vollständig entschuldigt, das ist damit nicht gesagt. Vollständig anerkannt. Das heißt, ich gebe mich dem anderen zu erkennen. Und selbst wenn der andere mich kritisiert, selbst wenn der andere sagt, du weißt schon, dass du daran arbeiten musst, selbst wenn der andere vielleicht sogar Unverständnis äußert, wenn er die menschliche Gabe hat zu sagen, es ist gut, dass du das sagst, ich renne jetzt auch nicht weg. Und das macht nichts von dem ungültig, was gut an dir ist. Ist so ein Mensch zum ersten Mal hundertprozentig anerkannt. Und wir leben von Anerkennung. Nicht in dem Sinne vom Schulterklopfen, sondern von dem erkannt werden. Das ist kein Zufall, dass in der Heiligen Schrift das Begriffsfeld erkennen und das Begriffsfeld lieben ganz nah aneinander liegen. Ihr kennt das aus dem 1. Korintherbrief, dann werde ich ganz und gar erkennen, so wie auch ich ganz und gar erkannt bin. Nicht umsonst am Schluss des großen Lobpreises auf die Liebe. Und nochmal, dafür muss man ein Setting finden. Und bei allem, was sie ansonsten verbaselt, da war Kirche mal echt pfiffig. Und hat gesagt, wir basteln daraus ein Sakrament. Sakramente sind cool, wir machen einfach noch eins mehr. Das ist jetzt nicht die ganze historische Herleitung. Ich straffe das ein bisschen. Ganz, ganz kurz, was ist ein Sakrament 101? Sakramente machen sinnlich erfahrbar, machen eine göttliche Realität sinnlich erfahrbar. Das heißt, eigentlich kriegt ihr mit dem Sakrament nicht wirklich was Neues. Ihr kriegt nicht durch die Beichte, obwohl da würden einige sagen, dass ich da nicht katholisch bin, aber das lassen wir jetzt mal zur Seite. Ihr kriegt nicht durch die Beichte die Vergebung der Sünden. Das wäre total idiotisch, weil dann wäre Gottes Vergebung auf meine Öffnungszeiten angewiesen und dahin wollen wir nicht gehen. Nein, da wird sinnlich erfahrbar gemacht, was Gott die ganze Zeit schon sagt. Das heißt, jemandem, der sich öffnet, wird gesagt, auch das mal wieder etwas salopp verkürzt, viele Grüße von Gott, er will nach wie vor mit dir Gemeinschaft haben. Warum sind Sakramente in dieser Beziehung eine pfiffige Geschichte? Wir reden zwar sehr oft davon, dass wir unsere Belange mit Gott persönlich aushandeln können. Klar, kann jeder. Könnt nach Hause gehen, könnt beten, könnt sagen, Gott, ich habe was falsch gemacht. Könnt euch darauf verlassen, dass Gott sich das anhört und dass Gott das annimmt. Kein Problem. Hinter dieser Feier der Sakramente, wie sie in meiner Kirche gefeiert werden, steckt die menschlich kluge Einsicht, dass man sich wichtige Dinge nicht selber sagen kann. Auch das haben wahrscheinlich die meisten schon erfahren. Ihr könnt euch gerne vor den Spiegel stellen und sagen, ich liebe dich. Und euch danach wie ein totaler Vollkoffer fühlen. Weil das kann man machen. Aber dafür sind diese Worte nicht gemacht. Und ich glaube, jeder, der das ausprobiert, wird das schon mal mitgekriegt haben. Dass diese Worte erst richtig Rums kriegen, wenn sie von jemand anderem kommen. Optimalerweise von jemandem, von dem man sie auch hören möchte. Alles andere ist, gut, das ist ein anderes Thema. Nein, aber es gibt wirklich wichtige Dinge, muss man gesagt bekommen, muss man zugesprochen bekommen. Gerade wenn man so mit den eigenen Dunkelheiten ringt, mit den eigenen Herausforderungen, mit den eigenen Ängsten, mit der eigenen Schuld. Man kann sich nicht sagen. Also man müsste schon ein ziemliches Holzhammer-Temperament haben, um dann zu sagen, ihr habt gebetet, jetzt alles gut. Nee, man braucht diese Erfahrung auch vom menschlichen Zuspruch. Und dafür sozusagen eine Institution zu konstruieren, wo jemand da sitzt, der mich oftmals gar nicht kennt, der kein persönliches Interesse hat, also der jetzt nicht sagt, naja, wir kennen uns ja schon lange und eigentlich, ich will dich jetzt auch nicht enttäuschen, also schlagen wir da jetzt mal so ein Ei drüber, sondern dessen Aufgabe es ist, Gottes Vergebung hörbar zu machen, unabhängig von seiner persönlichen Gefühlslage. Und der verpflichtet ist, über alles, was der Betreffende sagt, absolutes, totales, unverbrüchliches Stillschweigen zu bewahren, ist ein unglaublich sicheres Setting. Es gibt ein paar Verbrechen sozusagen im katholischen Kirchenrecht, die so schlimm sind, dass wirklich nur der Papst davon befreien kann. Der Bruch des Beichtgeheimnisses gehört dazu. Wenn ich heute das Beichtgeheimnis breche, bin ich im gleichen Augenblick von meinem Priesteramt suspendiert. Das wird wirklich mega hochgehängt. Und diese Anerkennung zu finden, zu merken, ich kann reden über die Dinge, die mir unangenehm sind, die mir peinlich sind, für die ich mich schäme, die mir Angst machen, die mich ratlos machen. Und ich mache die Erfahrung, dass ich trotzdem auf freundliche, ermutigende Worte stoße. Ich mache die Erfahrung, dass mir jemand sagt, dadurch wirst du nicht, ich sag mal, ungültig. Damit bist du nicht verloren. Deine dunklen Seiten machen deine hellen Seiten nicht ungültig. Das ist eine ganz wichtige Einsicht. Denn das Hässliche an der Sünde ist, sie redet uns ein, jetzt hast du es vermasselt, jetzt kannst du keinem mehr unter die Augen treten. Beichte soll ein Heilmittel gegen diese Lüge sein. Und darum gibt es sozusagen diese Institution. Es erfordert allerdings auch von dem, der zuhört, die Fähigkeit, hilflos zu sein. Es gibt unter religiösen Menschen das verbreitete Vorurteil, dass wir immer helfen können müssen, dass wir immer das richtige Wort zur Hand haben, dass wir immer eine Lösung haben, dass unser Evangelium so stark ist, dass es auf alles eine Antwort hat. Das ist nicht wahr. Und mit dieser Realität muss man umgehen können. Noch, vielleicht um es noch stärker zu machen, manchmal ist gerade die Behauptung, ich habe eine Lösung für dich, die schlimmste Verletzung, die man jemandem zufügen kann. Ich kann jemanden, der zu mir kommt und sagt, ich habe in diesem Jahr 3 Todesfälle in meiner Familie gehabt. Ich bin verzweifelt und ich kann das gerade nicht glauben, dass Gott auf meiner Seite ist. Na klar kann ich dem theologisch auslegen, dass das eine nicht aus dem anderen folgt. Aber das ist das Letzte, was er braucht. Manchmal ist unser Job nicht, Menschen aus der Dunkelheit herauszureißen. Manchmal ist er erstmal darauf bestrengt, sich in die Dunkelheit des anderen hineinzuwagen. In aller Hilflosigkeit, in aller Demut und in aller Bescheidenheit. Und auch das ist, und das ist so die Erfahrung, die glaube ich, viele Seelsorger machen, nicht zuletzt sicher auch zum Beispiel mein Kollege Jürgen Kaufmann an St. Clara, der die Trauerarbeit bei uns leitet, dass das oft genau das ist, was überhaupt erst den Boden dann bereitet, für später, für Trost, für Hoffnung und für Vertrauen. Dieses erstmal die Dunkelheit gemeinsam aushalten. Von daher würde ich immer dazu ermutigen, man muss, wie gesagt, Beichte ist natürlich jetzt, wie ich es erzähle, ist ein sehr, sehr, sehr katholisches Setting und mit, ne, mit einem geweihten Priester und einem Zip und Zap. Aber ich glaube, es tut christlichen Gemeinschaften gut, Institutionen zu schaffen, Räume zu schaffen, Orte zu schaffen, Zeiten zu schaffen, in denen Menschen sicher sind, über sich reden können, Zuspruch erfahren, Geduld erfahren und vor allem niemals billigen Trost, niemals zu einfache Antworten. Das kann auch nicht jeder. Und ich glaube, da muss man auch gut gucken, wen man dann in solche Zusammenhänge reinschickt. Aber tatsächlich alles das, was wir von unserem Glauben behaupten, Vergebung, Zuspruch, Ermutigung, Rettung, muss menschlich vermittelt sein. Und unser Vokabular und unser Verhalten und unsere Manieren müssen menschlich sein und müssen sich an dem orientieren, was ein Mensch verkraften kann, was ein Mensch hören kann und welche Zeit gerade im Leben dieses Menschen ist. Manchmal ist die Zeit für Trost und Ermutigung, manchmal für vorsichtige und demütige Mahnung, manchmal für Schweigen und einfach eine gemeinsame Zeit in der Dunkelheit. Manchmal ist Schweigen, Dableiben in aller Hilflosigkeit unser Evangelium. Das ist der Punkt, wo aus dem Bekenntnis und aus dem Eingeständnis Anerkennung und gute Botschaft werden kann.